Okay, super. Michael, wir freuen uns, dass du da bist. Okay, Michael, danke, wir kennen dich, du bist auf jeden Fall Mitglied bei uns in der Jesusgemeinde.
Ja.
Wir kennen dich hier im Abendgottesdienst nicht ganz so gut. So, was machst du eigentlich?
Was ich eigentlich mache?
Ja, so was.
So den ganzen Tag.
Den ganzen Tag.
Da kann ich gleich das so ein bisschen sagen. So, ich wollte sowieso eine kurze Vorstellung machen, da ist das vielleicht inkludiert, ja? Also, ich bin verheiratet mit Elisabeth, das ist schon mal das Allerwichtigste. Ja, und viel mehr müsste ich eigentlich gar nicht machen den ganzen Tag. Ja, ich habe zwei erwachsene Söhne, ich bin Chemiker. Ich habe an der TU München Chemie studiert und habe dort dann promoviert in Biochemie. Zu dem Thema, ich sage jetzt nur, mit was ich da gearbeitet habe, mit sogenannten biologenakzeptierenden Pyridin-Nukleotid-Oxidoreduktasen, klingt beeindruckend, okay. Aber das ist nicht der ganze Titel der Doktorarbeit, aber den werde ich heute nicht mehr vorlesen.
Und danke.
Und dort habe ich eben sehr viel mit Proteinen gearbeitet und dann sind wir aus privaten Gründen nach Dresden gezogen und in Dresden arbeite ich jetzt in der Pharmaindustrie.
Okay, Wahnsinn, wow. Also du hast auf jeden Fall was zu sagen. Vielleicht abschließend für uns als Einstieg auch in diese Reihe. Wie lange beschäftigst du dich eigentlich jetzt mit dieser Frage Lebensentstehung, Darwin oder Alternativen, so ist ja der Titel. Wie lange hast du dich damit jetzt schon auseinandergesetzt?
Ja, das habe ich ja eigentlich auch schon vorbereitet. Das ist eine gute Frage, ja.
Ja.
Also sagen wir mal so, Chemie hat mir schon immer viel Spaß gemacht. Es gibt noch ein kleines Labor im Keller meines Vaters. Da graust es mir schon, wenn ich das irgendwann mal ausräumen muss. Da ist noch viel drin. Ja, und seit wann ist das spannend für mich? Eigentlich, es ging schon früh los, als ich dann Christ wurde, ging es dann so ein bisschen los, aber dann hatte ich so ein Schlüsselerlebnis, davon erzähle ich dann gleich noch im Zusammenhang mit dem, was ich sagen will. Also es ist ein Thema, wo ich eigentlich immer jauchzen und weinen kann. Es ist für mich also ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich schon immer wieder ganz gerne mache und nicht nur ganz gerne, also ich habe viel Passion dafür, ja.
Wunderbar. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Also ich kenne den Vortrag noch nicht, auch wenn ich jetzt hier schon die Fragen gestellt habe. Ich bin auch
klasse,
ganz gespannt und wir wünschen uns allen viel Spaß. Ja,
ja, unser Thema heute, Entstehung des Lebens aus unbelebter Materie. Also ich werde euch heute bestimmt über Hinweise reden, also sehr deutliche Indizien darauf, dass es einen Gott gibt. Es wird sicher keine Beweise geben, Gott lässt sich nicht beweisen. Ich glaube, das ist uns allen klar. Aber Menschen können eine Beziehung mit ihm haben. Ich kann das mit ihm haben, du, wir. Die besagten Hinweise können helfen, erstmalig über das Thema Gott nachzudenken. Oder auch eine Beziehung, die man zu Gott hat, bereits weiter zu vertiefen. Mein Schlüsselerlebnis, das war vor ungefähr 10 Jahren im Hygienemuseum. Ich war damals noch in der christlichen Studentenarbeit tätig und da hatte das Hygienemuseum eine Ausstellung gemacht mit dem Titel Evolution. Und wir sind dann von dem Hygienemuseum angefragt worden, ob wir bereit wären, einfach so die Christen zu vertreten, ja, einfach so den christlichen Standpunkt zu vertreten und Schöpfung und so weiter und so fort. Habe ich gesagt, ja, gerne, das ist schon eine ganze Weile mein Thema, mache ich. Und dann bin ich mit einem Freund hin, der mittlerweile Physiker bei Carl Zeiss ist. Und wir haben da unseren Statement gegeben, unseren Vortrag gehalten. Da waren also so einige da, die dann eben die Evolutionsseite vertreten haben. Und ich werde nie vergessen, wie dann derjenige, der Wortführer, der Evolutionsvertreter war, dann sagte, wenn ich eure Hinweise auf einen Schöpfer höre, dann muss ich wirklich nochmal neu darüber nachdenken. Ja, also das war für mich, boah. Also ich fühlte mich damals natürlich gut, das war ein super Gefühl, könnt ihr euch vorstellen. Ja, man hat argumentativ gewonnen, aber gleichzeitig kam da so ein Schmerz auf in mir, wie sehr diese Evolutionstheorie für viele Menschen wirklich nach wie vor ein riesiges Hindernis ist, sich wirklich offen und ehrlich mit der Frage nach Gott zu befassen. Das wird dann oft nur gesagt, wir brauchen keinen Gott, um die Welt zu erklären und deswegen darf es dann auch keinen geben. Ja, für diejenigen, denen das jetzt vielleicht alles zu kompliziert ist, was ich heute sagen werde. Und ich wäre wirklich, es geht wirklich ins Eingemachte. Also ich hoffe, ihr habt in Chemie ein bisschen aufgepasst. Da habe ich... Ja, Dirk, du machst doch gerne Naturwissenschaften. Es war übrigens schön, vielleicht nochmal, Dirk war das letzte Mal schon da und das ist auch so ein tolles Thema, Feintuning, ich liebe das Thema, da kann man ja noch länger drüber reden und das nächste Mal wird übrigens, vielleicht, das mache ich jetzt gleich noch in der Werbung, mit Professor Hendrik Ulrich zu uns reden. Ich finde sowieso, der ist der Leiter einer Organisation, die sich deutschlandweit mit diesem Thema Schöpfung und Glaube eigentlich mit am besten befasst. Das ist Wort und Wissen, wenn ihr da mal googeln wollt. Also die machen das brillant und wirklich auch wissenschaftlich fundiert. Das sind wirklich alles Hardcore-Wissenschaftler, die da mitarbeiten oder vieles zumindest. Ja. Und der wird das nächste Mal um 19 Uhr hier reden. Ja, ja, aber für diejenigen, für die das alles zu kompliziert ist, habe ich am Anfang eine sehr schöne Karikatur gefunden, die Frage: Woher kommt denn überhaupt irgendwas? Sehr schön aufgreift. Also wenn ihr dann nur das mitgenommen habt, was diese Karikatur aussagt, reicht auch aus, da habt ihr schon viel mitgenommen. Ja? Also, mal gucken, wie es jetzt geht hier. So, da sind also die zwei Wissenschaftler und die sagen, hallo Gott, wir haben alle Rätsel und Geheimnisse gelöst. Wir brauchen dich nicht mehr. Und es antwortet so: Trittst du ab, wenn wir einen Menschen aus Erde schaffen, so wie du im ersten Buch Mose das gemacht hast? Dann antwortet es: Einverstanden. Und dann nehmen sie ihr Schäufelchen und ihr Eimerchen. Und dann antwortet es aus dem Himmel: Halt, doch nicht mit meiner Erde. Ihr müsst schon eure Erde nehmen. Also ich finde, allein das schon müsste eigentlich im Grunde jeden Menschen darüber zum Nachdenken bringen, woher kommt überhaupt irgendwas? Woher kommt Materie? Woher kommt Energie? Ja, aber ich will euch, also das ist für die, haltet euch daran fest, wenn euch jetzt eventuell während des Vortrags schwindelig wird. Ich befürchte, es passiert bei dem einen oder anderen. Von der unbelebten Materie zum Leben, also einfach ein Statement jetzt von mir. Also ich bin überzeugt davon, dass der populärwissenschaftliche Mainstream gaukelt uns immer noch vor, die Naturwissenschaften können die Entstehung des Lebens auf natürliche Weise erklären. Also das ist so, wenn man so liest, also es kam jetzt gerade am 3. Dezember die neue Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft, da wird das eigentlich genau wieder so kolportiert. Ja, und ich meine, aber wenn man mal guckt im Detail, wo sie wirklich sind, die Fachwissenschaftler, die sehen das ganz anders, weil sie wissen, sie sind überhaupt nicht weit. Also dann steht in den populärwissenschaftlichen, steht dann sowas. Ja, da hat man oben hier so ein bisschen Blitz und Donner, dann hat man so Moleküle wie Kohlendioxid, Wasser, Ammoniak, Kohlenmonoxid, Stickstoff. Und ruckzuck ist hier die erste Proteinkette aus Aminosäuren entstanden oder meinetwegen die erste DNA. Naja, und dann ist eigentlich auch schon das Bakterium da und vom Bakterium bin ich dann ruckzuck beim Menschen. Ja gut, das Letzte... Darüber geht es jetzt bei mir nicht beim Letzten. So. Die Tatsache ist aber, je mehr wir forschen, je mehr die Wissenschaftler arbeiten, also gerade Chemiker, Biochemiker, aber auch Physiker vor allem und Biologen auch, und wissen, je mehr wir wissen, desto komplexer wird alles und desto mehr wächst die Erkenntnis. Wir haben nicht die geringste Ahnung, wie Leben entstanden ist. Es ist wirklich frustrierend manchmal, das zu beobachten. Ja. Ich glaube, Darwin ahnte auch schon, der ist ja letztendlich derjenige, der das so unter dessen Namen die Evolutionstheorie so segelt. Darwin ahnte schon, dass ausschließlich durch den Zufall eine Höherentwicklung des Lebens nicht möglich ist. Ich glaube, das hat er auch gewusst. Ja. Deswegen war seine wichtigste Idee, und auf die will ich jetzt eingehen, um nicht nur auf den Zufall angewiesen zu sein, folgendes Stichwort: The survival of the fittest. Was bedeutet das? Ich habe es einfach mal mit ein paar deutschen Übersetzungen. Natürliche Selektion, das Recht des Stärkeren. Nur die Besten überleben, nur die Tauglichsten überleben, nur die am besten Angepassten überleben. Das ist Survival of the Fittest. Ich übersetze es jetzt immer mit natürliche Selektion. Also nochmal kurz gesagt, dasjenige Lebewesen, und das ist wichtig, dass er das jetzt kapiert, dass es hier um Lebewesen erstmal geht, ja, dasjenige Lebewesen, das besser an die Umwelt angepasst ist, überlebt und bekommt mehr Nachkommen. Und dadurch haben wir einen Selektionsvorteil und dadurch kann eben das ganze System nicht nur auf den Zufall angewiesen sein. Ja? Und das hat schon eine gewisse Attraktivität und ich denke, es gibt Beispiele, wo das auch stimmt, wo, und die will ich euch gleich bringen. Und zwar bezieht sich das nämlich auf das Thema Mikroevolution. Die ist nachweisbar, die können wir auch heutzutage messen. Das ist möglich, das sehen wir und da ist das Experiment einfach ganz klar, da brauchen wir nicht rumdiskutieren. Ein berühmtes Beispiel ist die Farbe des Birkenspanners. Das ist so ein Schmetterling, der Anfang des 19. Jahrhunderts in Mittelengland immer noch weiß war. Und bedingt durch die industrielle Revolution, immer mehr Kohle, immer mehr Dreck auf den Birkenborken, wurden die schwarz, sodass dann eine Punktmutation bei diesem Birkenspanner gemacht hat, dass der eben schwarz wurde und der dadurch, dass er nicht so gut gefressen werden konnte, weil er nicht so gut gesehen worden ist, besser überlebt hat als der Weiße. Und 1895 gab es eben in Mittelengland hauptsächlich schwarze Birkenspanner, ja? Also diese schwarze. Und das kann man heutzutage messen, das hat man sehr schön nachgewiesen. Was auch bekannt ist, Mikroevolution, Resistenzentwicklung von Bakterien gegen Antibiotika. Ne? Das ist natürlich auch eine Veränderung, die jetzt letztendlich durch die Umweltbedingungen in die Richtung gedrängt werden. Oder das berühmteste Beispiel sind eben die Schnabelgröße von Finken, das sind die berühmten Darwin-Finken. Daran hat das ja Darwin auch letztendlich festgemacht. So, Mikroevolution, okay, ist nachweisbar, müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja, das können wir auch messen im Experiment. Jetzt komme ich aber zum anderen. Makroevolution ist experimentell einfach niemals nachgewiesen worden. Ja, also für Makroevolution, also eine Höherentwicklung, was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal ein Schlagwort, vom Fisch zum Fischotter oder irgend sowas, ja, ist selbst eine lange Erdgeschichte von fast 5 Milliarden, was eben so angenommen wird, 4,6, viel zu kurz, um eine Höherentwicklung zu erklären, selbst mit Hilfe dieses Prinzips, the survival of the fittest, der natürlichen Selektion. Wer sich da mal mit beschäftigen möchte, ist ein ganz interessantes Thema, das wäre eine Extrapredigt, die Populationsgenetik-Wartezeitproblematik. Günter Bächle, geht mal ins Internet, ist ein ganz bekannter Paläontologe aus Heidelberg, der sich hier mit so Bernstein-Einschlüsseln von Insekten, Amber so, beschäftigt hat, der über dieses Thema Populationsgenetik-Wartezeitproblem, also ich gesagt habe, das kann gar nicht sein, so viele Generationen kann es gar nicht geben, selbst bei 5 Milliarden Erdjahren, dass sich das höher entwickelt, ist dadurch zum Glauben gekommen, wirklich zum Glauben gekommen. Das ist ganz frisch, also 2015, 2016 hat er sich geoutet, wie man so schön sagt, und ist in dem großen Institut in Heidelberg deswegen rausgeschmissen worden. Also ist wirklich interessant, ganz interessanter Mann, also könnt ihr mal nachgucken. So, das zum Thema Makroevolution. Mein heutiges Thema ist von der unbelebten Materie zum Leben. Denn das, und jetzt kommen wir zum allergrößten Dilemma der Evolutionstheorie, Darwins Dilemma, so habe ich es eigentlich auch ursprünglich genannt. Ne? Das größte Dilemma der Evolutionstheorie als solches ist nämlich das, und jetzt passt auf, das ist wichtig zu verstehen. Von der Ursuppe bis zur einfachsten Zelle ist das Prinzip der natürlichen Selektion nicht anwendbar. Wieso ist es nicht anwendbar? Auf dem Weg dorthin lebt ja noch nichts. Das lebt nicht. Ein Protein lebt nicht. Eine DNA lebt nicht. Ein Lipid lebt nicht. Ja? Es lebt ja noch nichts, das sich reproduzieren kann. Versteht ihr das? Ist das klar? Das ist wichtig zu verstehen, sonst kriegt man jetzt nicht mit, worum es eigentlich geht. Also es lebt ja noch gar nichts. Also kann ich dieses Prinzip natürliche Selektion überhaupt nicht, es greift nicht, es funktioniert nicht an der Stelle. Ja? Genau, also das Prinzip, hier habe ich es auch nochmal geschrieben, dass die Population, die am besten angepasst ist, überlebt, umso eine bessere Gene weitergeben kann, greift nicht, es lebt ja noch nichts. So, Übersicht, müssen wir jetzt nicht im Detail angucken, aber ein paar Punkte will ich raus. Schauen wir uns mal den unendlich weiten Weg an. Wir haben hier ganz links die Ursuppe, ich kann jetzt immer nur auf eins, ja. Also ganz links ist die Ursuppe, ich sage links und rechts, dann könnt ihr ja auch verstehen. Und ganz rechts die erste Zelle. Und letztendlich, was sieht man hier eigentlich? Also das sind so die wo stehen wir mit unseren Erklärungsmöglichkeiten von der Ursuppe bis hierhin zu kommen? Und wenn man sich da mal Originalliteratur anschaut, es ist wirklich zum Erbarmen. Die Fragezeichen sind nicht nur so da, die sind wirklich überall da. Es steht alles nur Fragezeichen. Man hat null Ahnung. Und wie gesagt, die natürliche Selektion funktioniert hier nicht. Es funktioniert hier nicht, weil es lebt ja noch nichts. Ja? Das heißt, rein naturwissenschaftliche Erklärungen, wie aus unbelebter Materie die erste lebende Zelle entstanden sein soll, die gibt es einfach nicht. Die gibt es nicht. Wir haben nichts. Ja? Ja, und jetzt kommt eine Überleitung, weil ich nämlich euch ein bisschen erklären möchte, die Komplexität, wie komplex ist eigentlich eine Zelle. Es geht also darum, aus dem ohne natürliche Selektion das zu machen. Und das muss irgendwie zufällig entstanden sein, wenn es denn irgendwie entstanden ist aus Blitz und Donner, was ich eben so sagte. Ja? Und damit ihr ein Gefühl bekommt dafür, wie komplex eine Zelle aufgebaut ist, will ich euch da heute mit hineinführen. Also eine Zelle ist eben nicht nur ein winziger Klecks galertartiger Masse, vielleicht mit einem Kern drin, den hat Darwin auch schon gesehen in seinem Lichtmikroskop, sondern sie ist atemberaubend komplex. Also ich bin, also jetzt in einer halben Stunde, ihr werdet die Luft anhalten, also wir gehen richtig rein in die Zelle. Ja? Mir bleibt also immer wieder die Luft weg vor Staunen, wenn ich mich damit beschäftige. Los geht's. Wir schauen uns erstmal die Zelle an. Das ist jetzt so ein kleiner Start, ja, nur damit er weiß, wo wir uns geografisch befinden. Hier in der Mitte ist also der Zellkern, den habe ich jetzt einfach mitgenommen. Außenrum, das wird in unserer Geschichte heute auch noch eine Rolle spielen, ist das endoplasmatische Retikulum. Das Graue ist aber auch nicht so wichtig. Ihr müsst euch jetzt nicht alles im Einzelnen merken. Also das ist noch wichtig. Und die Suppe, in der letztendlich alles schwimmt, das nennen wir Zytosol. Ja, also das, wenn ihr euch das einfach mal merkt, das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Und heute Abend wird es darum gehen, was für einen riesigen Aufwand, und das ist eigentlich der Job, den ich heute machen will. Also da passiert ja extrem vieles in der Zelle. Unter anderem passiert eins, die Zelle stellt aus der DNA, also das nehme ich jetzt mal voraus, dass ihr wisst, was das ist, also das ist letztendlich die Erbinformation, die im Zellkern drinsteckt. Wie stellt die Zelle aus der DNA, aus der Erbinformation, die Proteine her, also die Arbeitsmaschinen, die letztendlich alles in uns machen, damit das läuft. Wie macht die das, die Zelle? Und ihr werdet staunen, wie komplex das ist. Ihr werdet staunen, wie viel Details. Und ich habe da wirklich, von dem, was man heute weiß, wenig ausgelassen. Ihr könnt meiner Frau danken, dass ich ein bisschen was ausgelassen habe. Also, fangen wir an. Also das ist die Geografie, da passiert jetzt, fangen wir erstmal letztendlich hier an, in dem Kern, da spielt sich natürlich relativ viel ab, da sitzt nämlich die DNA. Die DNA einer menschlichen Zelle, ein bisschen steckbriefartig. Die DNA einer menschlichen Zelle ist 2 Meter lang, ein 2 Meter langer Faden, 2 Nanometer dick. Und in einem Zellkern mit einem Durchmesser von 10 Mikrometer, das sagt uns jetzt gar nicht viel. 10 Mikrometer habe ich nicht ein Gefühl, habe ich noch nie gemessen mit dem Lineal. Deswegen habe ich es ausgerechnet, wie man es auch anders ausrechnen könnte, wie es jeder versteht. Die Übersetzung, maßstabsgetreu, ist ungefähr folgende. Die DNA ist ein 20 Kilometer langes Kabel, in einem normalen Fußball ordentlich aufgewickelt. Also jeder, der Techniker ist und schon mal Kabel aufgewickelt hat, und sich vorstellt, ein 20 Kilometer langes Kabel ordentlich, sodass man es auch wieder abwickeln kann, in einem Fußball auf, nur mal, dass man es so ein bisschen ins Gefühl kriegt, in den Bauch. Die DNA einer menschlichen Zelle hat so viele Buchstaben, wie ungefähr in 800 Bibeln stehen. Also die meisten werden wissen, wie dick eine Bibel ist. Ja. Und jetzt ist auch noch interessant, 1 Gramm DNA speichert ca. 2000 Terabyte an Daten. Also wenn ihr mir eine Festplatte verkaufen wollt, die 1 Gramm wiegt und die 2000 Terabyte an Daten speichert, ich hoffe, sie ist nicht so teuer. Es ist übrigens interessant, die forschen wirklich daran, auf DNA Daten abzuspeichern, weil DNA auch ein ganz fantastischer Datenspeicher ist. Ja? Und ich nehme mal an, wenn es 2000 Terabyte Datenspeicher gibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das dazu verwendet wird. So, aber nur, dass ihr mal ein Gefühl bekommt. So, Abbildung jetzt. Wie ist die DNA aufgewickelt? So, wir fangen ganz links an. Da sieht man die DNA-Doppelhelix, die ist ja so ineinander verdrillt. Ja, das ist ein ganz kleiner Maßstab, 2 Nanometer breit, die sich dann aufwickeln auf solche Spulen. Diese Spulen sind ihrerseits wieder Proteine, basische Proteine, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt ja ein paar, die das auch wirklich interessiert, so vom Chemischen her. Basische Proteine, so ein einzelnes Ding nennt man das Nukleosom. Mehrere solche Nukleosome, ihr seht, es geht jetzt immer, wird also immer größer. Mehrere solche Nukleosome bilden sich zum Chromatin, das ist dann schon 30 Nanometer dick. Naja, und es wickelt sich und es wickelt sich und es wickelt sich bis zum Chromosom selber, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das Wort, das kann man dann schon mit einem einfachen Lichtmikroskop sehen. Ich will euch schildern, so ist das aufgewickelt, damit ihr das mal gehört habt, dass ihr mal gesehen habt, wie komplex das ist, was sich eigentlich durch Zufall aus irgendwelchen Wasserstoff und Methan herstellen möchte. Ne? So, ein Filmchen habe ich mitgebracht und ich tue das Filmchen ein bisschen dokumentieren. Das ist jetzt die DNA in 100 Millionenfacher Vergrößerung, die Doppelhelix, innen drin sind die Basen, das ist sozusagen das Rückgrat aus Phosphat und Zuckern. Und jetzt kommt die erste, die Histone, also das sind quasi diese basischen Proteine, um die das sich drumherum wickelt, ja, das sind die blauen Dinger. Diese eine Einheit nennt man das Nukleosom, das kommt also jetzt auch gleich, wird gleich gezeigt. Das wickelt sich dann weiter, also mehrere solche Nukleosome wickeln sich zusammen. Die Vergrößerung wird also jetzt schon geringer, 50 Millionenfach. Das ganze Ding ist der erste Chromatinfaden, 30 Nanometer dick und oder ja, Faserfarben. Ja, und jetzt sieht man einfach Stück für Stück, wie sich das weiter, immer weiter windet, wie sich das immer weiter aufspult. Die nächste geringere Vergrößerungsstufe, 10 Millionenfach. Und diese dann wird sich dann also weiter wickeln und wickeln und wickeln, bis man dann schließlich zu dem Punkt kommt, den man dann mit einem normalen Lichtmikroskop, und das ist jetzt eine echte Aufnahme davor, das war nur eine Computeranimation, wie man das hier, das sind die Chromosomen, wie man sie im Lichtmikroskop mit 3000-facher Vergrößerung sehen kann. Man sieht die eigentlich auch nur, wenn die Zelle in der Teilungsphase ist, sonst sieht man die gar nicht. Jetzt habe ich euch mal gezeigt, wo das ganze Zeug aufgewickelt ist. So, und jetzt geht es davon, und jetzt machen wir mal wirklich den Schritt. Da steckt die Information drin, dicht verpackt, 20 Kilometer in einem Fußball. Ja? Und jetzt geht es dann letztendlich ans Eingemachte. Jetzt will ich mit euch jeden Schritt durchgehen, den man heute kennt, die eine Zelle durchmacht, angefangen von der Information, wie sie wieder aus dieser super aufgewickelten DNA auseinandergewickelt wird, bis zur Auslieferung des fertigen Proteins dann innerhalb der Zelle oder zu ihrem eigentlichen Zielort. Ja, das erste große Thema, von der DNA zur Messenger-RNA. Man nennt das die sogenannte Transkription im Kern. Das ist das erste große Thema. Man fängt also an, und das will ich einfach mal die Übersicht, und dann gehe ich das Stück für Stück durch, das Auflockern dieser Superknäuels und Abwickeln der DNA von den Histonen, also jetzt letztendlich das Gegenteil von dem, was wir gerade gesehen haben. Dann die Bildung des sogenannten Präinitiationskomplexes. Dann der Aktivator aktiviert den Präinitiationskomplex. Ich habe schöne Videos, die werden euch auch gefallen. Weiter. Und dann die eigentliche Maschine, die dann das Eigentliche macht. Also das ist sozusagen die Königin von der ganzen Transkription, ist die RNA-Polymerase 2, bei der man kann ja dann bei der Arbeit zuschauen, wie sie dann die eigentliche Übersetzung von DNA in Messenger-RNA macht. Weiter. Ja, und dann muss natürlich die Messenger-RNA noch ein bisschen bearbeitet werden. Das komme ich aber dann noch dazu. Okay. So, wie wickle ich das Zeug wieder ab, wenn das da drauf gewickelt ist? Da brauche ich auch wieder ein Protein. Und zwar ist das so, was ich hier hingeschrieben habe, die Histon-Acetyltransferase, ein kleines, winziges Protein mit 130 Aminosäuren. Wieso sage ich euch das eigentlich jetzt immer mit diesen Aminosäuren? Schaut immer mal ein bisschen mit da drauf auf die Aminosäuren, denn das gibt an, wie komplex der ganze das Ganze ist. Ja? Das ist einfach, das ist so komplex, ja. Das sind 130 Aminosäuren, die alle in der richtigen Reihenfolge aneinander geordnet ist. Wenn da eine ausgetauscht ist, funktioniert das alles nicht mehr. Ja, das muss man sich vorstellen. Und dieses Enzym, diese Acetyltransferase, die tut an den Histonen etwas verändern, sodass sich das ganze Ding auflockert. Und dazu schauen wir uns jetzt einen Film an. Hier sieht man noch quasi die DNA, die lila Dinger, und innen drin so die hellblauen. Das sind die Histone, aufgewickelt, die Spulen. Und dann kommt plötzlich diese Histon-Acetyltransferase, diese blauen Büschel. Ja? Und die machen Folgendes, die tun die Histone bearbeiten, da kommen dann so gelbe Punkte dran. Und dadurch, dass die gelben Punkte dran kommen, klebt das nicht mehr so gut aneinander. Die DNA klebt nicht mehr so gut an den Histonen. Es entwickelt sich und man hat eben eine freie Schlaufe hier dann, wo dann eben das Nächste passieren kann. Also jetzt haben wir eben den zugänglichen DNA-Abschnitt, der dann eben auch abgelesen werden kann. Ja, und wie wird er abgelesen? Das ist nämlich jetzt der nächste Schritt. Das ist dieser sogenannte Präinitiationskomplex. Es geht los mit dem, klingt toll, ne? Transkriptionsfaktor 2D. Ich habe es deswegen mitgebracht, 4000 Aminosäuren, über 4000 Aminosäuren. Das ist das Grundgerüst. Transkriptionsfaktor 2a, stabilisiert das erste. Weiter. Transkriptionsfaktor 2b, das ist die Andockstelle für die Königin quasi, für die RNA-Polymerase, ja? Die hat abgekürzt. Dann der Transkriptionsfaktor 2f, der führt die RNA-Polymerase, die dann die eigentliche Arbeit macht. Ich sage auch immer nicht nur Königin, sondern ich sage immer die Maschine. Der führt letztendlich die RNA-Polymerase an diesen Komplex dran. Genau hier, RNA-Polymerase, das ist dann das entscheidende Teil. Auch über 4200 Aminosäuren, die Maschine habe ich es einfach auch genannt, das klingt auch gut. Ja. Und dann kommt noch zwei, der nächste noch, der Transkriptionsfaktor 2H ist noch interessant, weil der eine bestimmte Enzymaktivität hat, die auch wichtig ist, auch ein Riesenteil. So, ihr werdet euch schon vorstellen können. Ach ja, nee, noch was. Nur damit ihr mal ein Gefühl kriegt, wie kompliziert es eigentlich, nur ein winziger Teil von diesem Präinitiationskomplex, habe ich hier euch die Transkriptionsfaktor 2D mitgebracht. Der besteht aus vielen, vielen einzelnen Proteinen. Ne? Das sind die ganzen einzelnen Proteine, aus der das Ding besteht. Und das ist letztendlich das Grundgerüst für den Präinitiationskomplex. Interessant, das ist jetzt die DNA, das ist die Tata-Box, das ist letztendlich die Stelle der DNA, wo der Präinitiationskomplex weiß, hier muss ich ran, hier geht's los. Das sind nämlich die Buchstaben. Ihr wisst ja vielleicht, das sind vier Buchstaben, ist der genetische Code. Das sind eben die zwei von diesen vier Buchstaben immer in der Abwechslung TATA. Und da geht das also dann ran. Ja, bitte den nächsten. Jetzt noch die Maschine will ich natürlich noch näher beschreiben, die RNA-Polymerase. Die macht die eigentlichen Übergang DNA in Messenger-RNA. Weiter. Das ist so eine tolle 3D-Darstellung. Also das ist einfach auch Ästhetik, ja. Also ich habe es noch nie so gut gefunden wie hier. Man sieht es richtig 3D, oder? Täuscht das? Also vielleicht sieht es nur an meiner Brille, aber es sieht eigentlich gut aus, ne? Also 4200 Aminosäuren hat der Komplex. Tja, jetzt kommt aber noch was Kompliziertes. Leider kann ich euch das nicht ersparen. Jetzt kommt nämlich noch die Enhancer-Region der DNA, die vom Aktivator aktiviert. Es ist alles nicht so leicht, habe ich ja gesagt. Ja. Also da gibt es eine bestimmte Region, irgendwie gar nicht in der Nähe, wo dann das erste Zeug alles sitzt, sondern viel weiter weg. Und das ist schon verrückt, wieso das so ist. Da muss dann ein bestimmtes anderes Protein wieder ran, ein Aktivator. Da jetzt keine Details, ich weiß schon, das ist jetzt ziemlich viel verlangt. Dieser Aktivator, der bindet jedenfalls da an die DNA dran, sodass dann, das ist ja wie so ein ganz langer Strang, hier ist der Präinitiationskomplex, ja, dann bindet der hier dran und plötzlich biegt sich die Schlaufe hier so rum, geht an diesen Präinitiationskomplex und es macht BIM und die Maschine macht los. Das werden wir uns jetzt angucken, das sieht wirklich doll aus, ja. Wo haben wir es jetzt? Genau, fangen wir einfach mal an, ich hoffe, ich habe es noch. Genau, also wir gucken uns einfach mal an, Film ab. Da ist jetzt also der lange Strang, hier ist letztendlich der Präinitiationskomplex, so der Anfang vom Präinitiationskomplex, ja. Mehr ist das jetzt gar nicht zu sehen. Da, ja, die warten also, bis dann das nächste kommt. Da kommt also jetzt dann als erstes mal noch das Ding, was die RNA-Polymerase, das kommt jetzt so ein hakenartiges Ding geflogen. Das hat die grüne RNA-Polymerase, also die Maschine, hat es im Schlepptau. Na, jetzt kommt's, ja. So, das ist also hier die RNA-Polymerase, die bringt das hier ran. Dann kommen noch andere von den Transkriptionsfaktoren, das ist das Grüne, ist auch noch die mit der Helikase-Aktivität. So, und jetzt passt mal auf, das finde ich echt total stark. Jetzt hat da irgendwo im zieht man den ganzen Komplex erst nochmal, aber der sitzt da und so und macht weiter nichts, ja. So, jetzt kommt diese Enhancer-Region mit dem Aktivator-Protein dran. Das finde ich echt, das kommt dann, also die Schlaufe kommt dann so rumgebogen, so aus dem Nichts, ja. Und jetzt pass auf. Zack. Gut, dann müssen wir es nochmal machen, weil das ist ja wirklich wichtig. Also das, weil das ja der entscheidende Punkt ist, jetzt, was man hier so sieht. Ja. Übrigens wichtig, das läuft alles in Real-Time-Ups, alles in Echtzeit. Und so wie das jetzt hier passiert, passiert es jetzt bei jedem von euch millionenfach in euren Körperzellen. In dem Tempo. So, jetzt kommt eben erst wieder, jetzt kommt die RNA-Polymerase, die Maschine, dann kommt nochmal dieses andere Teil vom Präinitiationskomplex und dann kommt dann sozusagen aus dem Nirvana, kommt dann dieser Aktivator, der da am Enhancer dran hängt. Also da kommt die Schlaufe eben dann von da ganz fern eben so rumgebogen, ja. Das ist einfach faszinierend, also ich könnte immer. Jetzt, und jetzt pass auf, was jetzt passiert, ja. Jetzt, zack, ja, und jetzt macht sie los, die Maschine geht los, ratatatatatatata. Ja, also da, Hammer. Und zwar, also hinten raus kommt jetzt also die gelbe, das ist jetzt die gelbe Messenger-RNA, ne? Um die geht es dann letztendlich. Und in dem Zellkern, da schwimmen die Bausteine drin rum, die saugt quasi die RNA-Polymerase ein. Aber nur die Richtchen, die ranpassen auch, nur wirklich das eine, der wird dann angedockt und zwar immer am Einzelstrang. Ja. Und irgendwann mal ist es dann fertig, da kommt dann ein Abschlusssignal hier auf der DNA und es sagt, so jetzt ist Schluss, dann trennt sich das ab und fertig. Also im Grunde ist es echt interessant, wie die da langrast, die RNA-Polymerase, weil dann im Zytosol, wenn dann sowas Ähnliches passiert, da ist es dann komischerweise anders. Also das ist, finde ich, einfach kreativ, ja. Leider ist das aber noch nicht alles. Es ist nämlich so, die RNA-Polymerase kann ja immer nur einen Einzelstrang ablesen. Ne? Das muss ja auseinander, sonst sind ja die Basen, wo letztendlich die Information drin steht, das ist ja eine Doppelhelix nochmal, ja, die man auseinanderziehen muss irgendwie, damit letztendlich die neue die Messenger-RNA-Kette entstehen kann. Das ist ja immer so ein Matching. Ja? So, dieses Aufschneiden der DNA macht wieder ein anderes Enzym, nämlich eine Helikase. Und die schneidet quasi die mRNA vorneweg im Affenzahn natürlich auf. Ja, das muss ja offen sein. Jetzt gibt es aber noch ein Problem. Ihr müsst euch vorstellen, die mRNA, die DNA ist ja eine Doppelhelix und die ist verdrillt. Ja, ist ja wirklich verdrillt, oder? Ist ja verdrillt, ja? Muss ja sein, ja? So, und jetzt stellt euch mal vor, was passiert, wenn ihr zum Beispiel zwei Schnürsenkel miteinander verbunden habt und das auseinanderzieht. Habt ihr das schon mal probiert? Habt ihr schon mal, wisst ihr, was dann passiert? Immer mehr Spannung. Irgendwann geht es nicht weiter. Ja? Fitz, ja, genau. Und dann kommt noch ein Enzym, das rast da vor der Helikase mit. Das ist die Topoisomerase. Und die macht Folgendes. Das ist auch verrückt, die nimmt die Spannung raus. Die schnippelt nämlich immer bei Zeiten dann ein oder zwei der DNA-Stränge auf, sodass ich das wieder umfitzen kann. Sonst geht das nicht. Aber das ist alles dem geschuldet, weil das vorher so dicht gepackt sein muss, sonst geht die ganze Geschichte nicht. Es ist diese ganze ziselierte kleine Kram, was da gemacht werden muss, damit das Ganze läuft, das ist der Hammer, ja. Also vielleicht ein Beispiel aus der Pharmazie dazu. Vielleicht gibt es Medizinstudenten wahrscheinlich schon, Gyrasehemmer, schon mal gehört. Ne? Gyrasehemmer, sie hemmen Topoisomerasen von Bakterien, sodass diese bei der Prozessierung, also beim Auseinanderfieseln ihrer DNA, Probleme bekommen. Was ist das? Ein Curiasama, ein Antibiotikum. Ja? Also ein berühmtestes Beispiel, Ciprofloxacin, hat vielleicht der ein oder andere schon mal geschluckt. Hat natürlich auch manchmal ein bisschen Nebenwirkungen. So. Ja, aber leider ist das jetzt die gelbe mRNA ist leider noch nicht ganz fertig. Da muss noch so ein langer Nukleotidschwanz ran. Da sind auch wieder Proteine beteiligt, um diese Prä-mRNA, die im Kern dann ist, zu prozessieren. Und finally kommt dann noch das Spleißen. Das ist eigentlich auch hochinteressant. Da wird gerade voll dran geforscht. Das Problem ist, man weiß da immer noch nicht. Das Problem ist nämlich, in dieser mRNA, die unreif ist, sind noch Abschnitte, die eigentlich nicht für ein Protein kodieren. Die müssen erst noch rausgeschnitten werden. Und das passiert dann eben auch noch durch ein Riesenenzym, das sogenannte Spleißosom, größter Proteinkomplex mit 100.000 Aminosäuren. Das muss auch sein. Das ist eine sehr dynamische Sache, die sich ständig verändert. Da gibt es dann auch alternatives Spleißen. Also ich finde das da okay, gut. Übergang der reifen RNA, die ist also dann gereift durch das, was ich gerade gesagt habe, vom Kern ins Zytosol. Als ich gestern im Probedurchlauf meiner Frau das alles erzählt habe, hat sie an dieser Stelle gesagt, ich krieg die Krise. Also falls es einem von euch auch so geht, bitte, ihr müsst wirklich nicht alles verstehen, sondern ihr sollt nur ein Gefühl für die Komplexität des Ganzen bekommen. Das ist mein Ziel. Aber immerhin das meiste haben wir geschafft, aber nur das meiste, es kommt schon noch was, ja? Aber ein bisschen was haben wir noch vor uns. Machen wir weiter mit der Translation. Das heißt, der Übersetzung dieser gelben mRNA, die wir jetzt gesehen haben, ins Protein. Sie beginnt mit dem, man muss dazu sagen, das Ganze findet jetzt nicht mehr im Zellkern statt, das ist nämlich auch noch wichtig, sondern im Zytosol, das habe ich ja vorhin gesagt, ja, in dieser Zellflüssigkeit. Weil vorher diese reife gelbe Strang, die reife Messenger-RNA vom Zellkern durch den Kernporenkomplex, könnte man auch mal eine Stunde drüber reden, in das Zytosol rein ist. Ja? So, und diese Translation, die Übersetzung dann von der mRNA ins Protein, die beginnt mit dem Andocken wieder eines Proteins. Dieses spezielle Protein nennt man Ribosom. Das Ganze findet dann, also Andocken der kleinen Unterhalt des Ribosoms, das ist der erste Schritt. Dann Andocken der großen Unterhalt des Ribosoms, 24.000 Aminosäuren, also auch wieder ganz schön. Dann kommen die Transfer-RNA-Aminosäurekomplexe noch ins Spiel. Und jetzt kommt ein Bild. Hier wird es erstmal grob erklärt. Und da fange ich mal an. Hier unten hat man letztendlich, was vorhin gelb war, die reife Messenger-RNA. Da steht jetzt die Information drauf, die ich dafür brauche, um das Protein zu kriegen. Ja? So, und man kann sich das so vorstellen, das sind diese Ribosomen, das ist quasi das große Protein, das ist letztendlich die Maschine im Zytosol. Ja? Die RNA-Polymerase war es im Zellkern und das ist die Maschine jetzt im Zytosol, um sich das so vorzustellen. Das sind diese sogenannten Transfer-RNA-Aminosäurekomplexe. Das sind unterschiedliche farbige Punkte. Die Punkte sind die Aminosäuren. So, und der Witz ist jetzt, dass diese Transfer-RNA, die haben also immer hier unterschiedliche Füßchen. Das sind so Füßchen mit drei Füßen, sage ich, oder mit drei Zehen, sage ich jetzt einfach mal. Und die sind immer unterschiedlich, je nachdem, welche Aminosäure sie gerade tragen. Sodass das hier immer ein richtiges Matching gibt, ja. Wenn eben die mRNA sagt, jetzt an die Stelle soll die Aminosäure Serin, dann kommt eben ein Transfer-RNA-Serin-Komplex. Wenn jetzt als nächstes dann sagt, es soll die Aminosäure Valin dran, also jetzt dann eben als nächstes die blaue, dann kommt eben, passt eben nur die dran, ja, und sonst nichts. Und hier sieht man eben die wachsende Aminosäurekette. Und das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Film ab. Da kommt es ja aus dem Kernporenkomplex. Sorry, genau, weiter. Das ist die mRNA. So, und jetzt kommt die erste kleine Untereinheit von dem Enzym ran, von der Maschine. Das sind die blauen Dinger. Und jetzt bleibt es mehr stehen und das geht jetzt hier wie so ein Datenband durch, die Messenger-RNA. Durch das. Und das da sind diese Transfer-RNA-Aminosäurekomplexe, diese grünen Dinger mit dem roten Punkt. Der rote Punkt ist die Aminosäure. Es müssten eigentlich 20 unterschiedliche Farben sein, aber so viele Farben hatten sie vielleicht nicht, keine Ahnung. Die hier sind. So, und jetzt sieht man in das Innere von diesem großen Proteinkomplex, von der Maschine. Und dann sieht man immer, wie die hier andocken. Das ist jetzt übrigens auch wieder ein Realtime, so schnell geht das. Auch wieder bei euch allen und bei mir natürlich auch. Sieht man, wie die hier andocken. Dann die ihre Aminosäure an den wachsenden Proteinstrang abgeben und die leeren tRNAs werden vom Ribosom, also von der Maschine, hinten rausgeschmissen. Und hier sieht man jetzt auf der anderen Seite des Ribosoms die wachsende Proteinkette, wie sie immer größer wird. Das ist jetzt ein relativ kleines Protein, was sich ganz gut von alleine faltet. Insofern ist das jetzt hier nicht so kompliziert, aber es sind meistens nicht kleine Proteine, die da rauskommen. Deswegen noch ein Schritt. Denn neu entstandene Proteine, wenn sie größer sind, müssen sie richtig gefaltet werden. Ne? Das ist ja jetzt erstmal nur die Reihenfolge der Aminosäuren, dass die richtig ist. Aber wie sich das dann alles 3D faltet, ist bei großen Proteinen eben auch nicht so leicht. Ja? Und das will ich euch auch ganz kurz zeigen, wie das passiert. Das sind die sogenannten Proteinfalterhelfer, die Chaperone. Chaperone helfen frisch hergestellten großen Proteinen zur korrekten räumlichen Faltung. Das sind ihrerseits wieder Proteine, also schon beeindruckend. Und Chaperon heißt so viel wie Anstandsdame auf Deutsch. Hm, das ist eine nette Übersetzung. Wie das funktioniert? Ein Film. Hier sieht man die Maschinen, da kommt die fertige Proteinkette raus und das sind so kleine, diese beigen Haken sind so kleine, wie soll ich sagen, Chaperone, Helfer, die sich die abholen. Das ist übrigens hier vom Max-Planck-Institut die Animation, finde ich auch toll gemacht. Und dann kommen die zu einem anderen Faltungshelfer, man nennt das jetzt in der Biochemie Chaperonin, das ist hier so ein zylinderförmiges Ding, mit 1700 Aminosäuren. Da passt also jetzt Proteine rein, da kommt der Deckel drauf. Dieses Protein ist jetzt quasi, was da drin ist, in Einzelhaft genommen, um dem auf die Sprünge zu helfen. Um dem auf die Sprünge zu helfen, sich richtig zu falten in der 3D-Konstellation. Und man sieht hier, wie drin, wie das passiert. Das kostet auch relativ viel Energie, deswegen kommen jetzt die ATPs da auch noch. Und wenn das dann richtig gefaltet ist. So, jetzt sieht man, jetzt sieht es ganz anders aus als vorher. Kommt das wieder raus und es ist fertig. Tja, es ist auch ganz interessant. Also das dauert ungefähr 15 bis 300 Sekunden, bis das hier rauskommt, damit das also wirklich ein Protein ist, was funktioniert. Und wenn diese Faltung nicht funktioniert, dann kann es zu Problemen kommen. Gibt es schöne Beispiele. Das Standardbeispiel dafür ist BSE. Haben wir vielleicht alle schon mal, gerade die schon ein bisschen älter sind, gehört. Bovine Spongiform Enzephalopathie oder zu Deutsch Rinderwahnsinn. Habt ihr schon mal gehört? So tritt er bei Rindern auf, Scrapy bei Schafen, Kreuzfeld-Jakob-Krankheit oder Kreuzfeld, wie heißt das nochmal? Weiß jetzt nicht mehr. Kreuzfeld-Jakob-Krankheit bei Menschen. Also, na schön. So, aber jetzt sind wir kurz vorm Ziel. Wie wird aber nun das schöne, richtig gefaltete Protein an den Ort transportiert, an dem es eigentlich gebraucht wird? Das ist auch nicht so leicht. Denn erstmal müssen sie verpackt werden in Vesikel, das sind so Bläschen, aber es sind nicht einfach Bläschen. Aus was bestehen denn die Bläschen? Bestehen letztendlich auch wieder aus Proteinen. Ja? Also die Proteine werden für den Transport in Vesikel verpackt, an der Stelle, das will ich jetzt, werden mit Adressaufklebern versehen, damit es an den richtigen Zielort kommt. Vesikel bestehen selber weiter. Ja, und der Transport der Proteine zum Einsatzort, der ist einfach wahnsinnig interessant. Der erfolgt auf Mikrotubuli-Schienen mittels Motorproteinen. Eines der bekanntesten Motorproteine ist das, oder bekanntest, da wird gerade auch viel dran geforscht, ist das Kinesin. Und weil das so schön ist, habe ich hier einen sehr schönen Film. Bitte. Ach ja, Kinesin hat 3700 Aminosäuren, also auch nicht ganz klein. Jetzt kommt, glaube ich, der Film. So, das ist das Bläschen, das Vesikel, das blaue Ding. Das sind vielleicht so eine Art Aufkleber, die gelben Dinger da. So, und das Bläschen ist also da erstmal. Und jetzt sieht man als nächstes Folgendes. Hier im Hintergrund das Bläschen und dann diese rosa durchsichtige Schnur ist das Kinesin. Das klebt hier an dem Bläschen. Ja, und dann ich werde gleich mal erklären, was das alles macht. Und es klebt auch hier unten, das ist nämlich das Mikrotubulum. Ja, das ist dieses blaugrüne Ding. gibt es ganz viele solche Stege oder Röhren, die quasi durch die Zelle gehen. Und ihr seht, da ist auch verdammt viel, also ist sehr viel los in den Zellen. Ja? Man sieht hier das Kinesin. Das ist jetzt nochmal eine Aufnahme, bevor das Kinesin mit dem, also wenn das Kinesin mit dem Vesikelchen kontaktiert, dann tut es sich entfalten. Und jetzt entfaltet es sich hier runter. Und Zeta, und das läuft wirklich so, das ist auch in Echtzeit. Das sind die Kinesin-Köpfe. Für jeden Schritt ein ATP, so bewegt sich das vorwärts und durch die Adressaufkleber, die gelben, weiß das Vesikel auch oder weiß das ganze System auch, wo es hin muss. Also ich finde das einfach einen super ästhetischen Anblick. Ja. Es ist einfach genial. Also ich finde da auch toll, wie manche Computerfreaks, das war jetzt natürlich auch eine animierte Aufnahme, sowas, so weit sind wir noch nicht, dass man das, wobei es gibt schon, aber das war jedenfalls computeranimiert. Ja, also ein ästhetischer Anblick. Wie geht es euch jetzt? Jetzt ist das Protein da. Tja, also bei mir ist das so. Also wenn ich mich damit befasse, ja, dann könnte ich entweder jauchzen, so vor Verzückung, also wie vielleicht die im Alten Testament das manchmal so schön beschrieben wird, ja, oder mir kommen die Tränen. Also die Komplexität einer Zelle lässt einem schlicht und einfach das Gehirn explodieren, finde ich. Ja. Also und letztendlich, meine Frau hat ja noch einiges rausgestrichen und ich weiß auch nicht alles. Also da haut es einem sämtliche Sicherungen durch. Also wenn ich auch mal einen Anglismus verwenden darf, mindblowing. Also mir fällt nichts anderes ein. Ja, wir haben jetzt gesehen, wie extrem komplex eine Zelle ist. Und hier sehen wir, das haben wir vorhin gesehen, hier sehen wir nochmal, dass wir bei der natürlichen Erklärung der Entstehung einer Zelle aus einer Ursuppe nur überall nichts als Fragezeichen stehen haben. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, naja, was denn für Fragezeichen? Ich will jetzt noch, will euch nochmal dahin führen, ich will nochmal auf eine Sache genauer eingehen, nämlich auf diese Sache hier oben, weil da kenne ich mich am besten aus, da habe ich am meisten mit gearbeitet, mit Aminosäuren, Proteinen und eben natürlich vor allem funktionalen Proteinen und diese Fragezeichen nochmal näher unter die Lupe nehmen. Ich habe, glaube ich, da auch noch eine kleinere Folie. Genau, also letztendlich die Frage, wie komme ich von der Ursuppe zum funktionalen Protein wenigstens, ja? Ja, man hat eben erstmal die Strukturebene, die ich erstmal angucken will, und dann die eigentliche Informationsebene, was ja eigentlich noch komplizierter ist. Wir fangen jetzt mal an, schnell hintereinander weg, weil da will ich nicht so viel Zeit, weil das wird immer gebracht, aus historischen Gründen bringe ich ihn immer noch, bitte. Das ist der Ursuppenversuch von Miller, deswegen steht an der ersten Stelle, die ich eben gerade, nee, jetzt nochmal in die andere Richtung, nochmal zurück. Nochmal zurück, bitte. An der Stelle steht das Fragezeichen in Klammern, wegen Stanley Miller, aber immerhin gibt es da was. Und deswegen hat man ja damals 1953 so eine Euphorie gehabt. Man hat gedacht, ach, der hat jetzt rausgekriegt, wie Glycin entstanden ist und Alanin und jetzt weiß man dann alles. Aber das Problem war, das ist ja im Grunde, ob ich jetzt Glycin habe oder Ammoniak, der Unterschied ist qualitativ nicht wirklich anders. Ja. Jetzt gehen wir mal bitte weiter, gucken noch mal den Miller weiter. Den Miller an, der hat also damals 1953 Herstellung von Aminosäuren unter möglichen Bedingungen einer einfachen Urerde, hat also dieses Gasgemisch Ammoniak, CO, Methan, Wasser und Wasserstoff gemacht, hat es erhitzt und hat folgende Ergebnisse, weiter bitte, gehabt. Er hat als Hauptprodukt die Ameisensäure gehabt, Essigsäure noch ein bisschen, Propionsäure, das sind alles Monocarbonsäuren, wichtig, und hat immerhin Glycin, zwei sehr einfache Aminosäuren und Alanin rausgekriegt. Die etwas komplizierteren Aminosäuren hier in einer ganz geringen Konzentration weiter. Das Problem war, pro Versuchsansatz wurden maximal 13 in der Natur vorkommende Aminosäuren vorgefunden. Es entstehen viele Aminosäuren, die nicht in der Natur vorkommen. Die Ausbeute an den komplizierteren Aminosäuren, sagte ich schon, ist sehr gering. Weiter. Die basischen Aminosäuren, die auch wichtig sind, Lysin, Arginin, Histidin, kommen überhaupt nicht vor. Selbst wenn man an den Bedingungen ewig rumgebastelt und gemurkst hat, die sind nicht gebildet worden. Die braucht man zum Beispiel viel bei den Histonen. Und dann gibt es noch ein ganz großes Problem. Wenn man Ketten bilden will mit Bausteinen, müssen die Bausteine immer zwei Ärmchen haben, ne? Wie bei den Menschen. Wenn ich eine Menschenkette machen will, also wenn da ein Einarmiger dazwischen ist, wird es schwierig, weil der kann er nicht greifen. Also sage ich jetzt einfach mal so, um eine Kette zu bilden. Ja? Ich will jetzt nicht so. Und jetzt passt auf, was passiert. Jetzt gehen wir mal weiter. Der überwiegende Teil, habe ich gerade gesagt, der Miller-Versuche besteht aus Monocarbonsäuren. Das sind die einarmigen, die hier sind, ja, die nur ein Bindungsärmchen haben. Und wenn die in der Suppe mit vorkommen, wird jede Kette sofort abgebrochen, wenn die mit dabei sind. Ja, ja, habe ich schon gesagt. Weiter. Homochiralität überspringe ich jetzt. Das war mein Doktorarbeitsthema, aber egal. Das dauert sonst zu lange. Der Weg zum Dipeptid, das ist eigentlich auch eine ganz wichtige Sache. Wir haben hier eine Aminosäure, wir haben hier noch eine Aminosäure. Normalerweise, aus energetischen Gründen, würde sich zwei Aminosäuren eigentlich gar nicht miteinander verbinden. Im Chemielabor kann man das machen. Da gibt man hier sozusagen Energie in einer ganz diffizilen Art und Weise dazu und muss aber auch aufpassen, wenn man mehr als zwei hat, damit nicht zuerst das eine kommt und dann das dritte und dann das zweite. Ja, also das ist echt schwierig. Aber eigentlich ist das Reaktionsgleichgewicht von dieser Reaktion, in die ich ja will, in die Richtung Protein will ich ja, ist ganz stark auf der Seite der Ausgangsstoffe. Ja, weiter. Und wir reden ja hier nicht nur über die Bildung von Dipeptiden, sondern über Proteine. Und die einfachsten Proteine bestehen aus mindestens 100 Aminosäuren. Ich habe ja versprochen, als Ronny mich fragte, nochmal darauf einzugehen, seit wann ich mich mit dem Thema Evolution intensiv befasse. Und intensiv befasse ich mich so richtig mit Emotionen eigentlich noch gar nicht, naja, doch schon eine Weile. Aber man sollte denken, solange wie ich Christ bin, hätte ich mich schon früher intensiv damit beschäftigen müssen. Aber das war bei einem Doktorandentreffen. Ich war selber Doktorand. Wir hatten jeden Freitagvormittag Doktorandentreffen. Und da war folgendes Setting. Mein Doktorvater, Professor Simon, war dabei, Jahrgang 1927. Und ein Professor Schmidtchen, das war so ein Jungprofessor, der war auch immer mit dabei. So, und es gab eine Diskussion zum Thema Evolution. Und mein Professor Simon, sicher geprägt auch ja, von seiner Zeit, Survival of the Fittest war ja auch gerade zur Nazi-Zeit das Thema, ne? Also bin ich mir sicher, das war ja ihre Ideologie auch gewesen. Und er sagte, wie immer, als es zum Thema Evolution kam, natürlich ist das Leben durch Evolution entstanden. Und ich, naja, ich meine, gegen Professor Simon, ich kleiner Doktorand, um Gottes Willen, ja, ich schaltete auf Durchzug, so dachte mir natürlich, man muss man eben als Christ über sich ergehen lassen, ja, bleibt einem nichts anderes übrig. Doch dann, das werde ich auch nie vergessen, das ist also wirklich ein positives, was ist ein positives Trauma eigentlich? Also ein tolles Erlebnis. Dann kam Professor Schmidtchen, Jahrgang 1947, der sich wirklich ganz viel mit der Komplexität der künstlichen Proteinherstellung befasst hat. Also der hat noch mehr quasi auf der chemischen Seite gearbeitet. Der sagte, das werde ich nie vergessen, also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Es ist einfach viel zu komplex. Und ich werde nicht vergessen, die ganzen Doktoranden, alles war still. Der kleine Professor sagt dem großen Professor, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber für mich war das wie ein Hammerschlag. Ich bin wirklich aufgewacht und habe gedacht, Menschenskinder, hast du eigentlich mal wirklich genauer drüber nachgedacht? Hast du mal über das alles nachgedacht? Ja, bist du blöde? Ja, sagst immer, naja, musst du halt über dich ergehen lassen? Tja. Und dabei ist das allergrößte Problem noch gar nicht besprochen worden, was die Evolutionstheoretiker haben. Da komme ich nämlich noch dahin. Woher kommt die Information über die richtige Reihenfolge der Aminosäuren, sodass auch ein funktionsfähiges Protein entstehen kann? Denn die Reihenfolge muss exakt stimmen. Weiter. Ein Beispiel dazu ist das Hämoglobin. Kennt wahrscheinlich jeder, hat schon mal was von gehört. Hier ist die Struktur davon. Hier sieht man die Häme, in der Mitte das Eisen. Da kann der Sauerstoff andocken. Struktur also mit 574 Aminosäuren. Das ist jetzt nochmal wichtig zu merken. Also Hämoglobin hat 574 Aminosäuren. So, die Aminosäure-Reihenfolge irgendwo innerhalb des Hämoglobins ist so, wie ich es hier angegeben habe. Valin, Histidin, Leucin, Threonin, Prolin, Glutaminsäure und so weiter. Jetzt der nächste. Die Aminosäure-Reihenfolge des Sichelzell-Hämoglobins. Ja, des Sichelzell-Hämoglobins. Die Mediziner wissen, was das ist. Das hat exakt die gleiche Reihenfolge von diesen 574, also Aminosäuren. Nur an der einen Stelle ist die Glutaminsäure durch Valin ausgetauscht. Schon funktioniert es nicht mehr richtig. Tja, schon funktioniert es nicht mehr richtig. Wenn wir in einem geschriebenen Satz mit 574 Buchstaben einen oder zwei oder meinetwegen auch fünf Buchstaben austauschen, okay, dann verstehen wir noch, worum es geht, oder? Also ich denke schon, bei einem Protein kann es schon zu Fehlfunktionen führen. Also wir kommen an der Frage, woher die Unmengen an Informationen kommen, einfach nicht vorbei. Also die Unmengen an Informationen, damit zum Beispiel Proteine die exakt richtige Reihenfolge an Aminosäuren haben, sodass sie eben funktionieren. Die Aminosäuren sind nicht eines Morgens aufgewacht und haben sich gesagt, hey, lasst uns zusammen mal ein funktionierendes Protein bauen. So ist es nicht gewesen, ja? Und durch Survival of the Fittest, also kann es auch nicht erklärt werden. Es lebt ja hier noch gar nichts. Wie soll das Prinzip können wir hier nicht anwenden? Und die Evolutionstheoretiker wissen das ganz genau. Es geht hier noch nicht. Also wenn Moleküle nicht in der Lage sind, selbst zu denken oder zu planen und das Survival of the Fittest Prinzip auch ausgeschlossen werden muss, dann bleibt nur noch der Zufall. Bleibt nur noch der Zufall. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der Zufall wirklich bedeutet. Wir denken immer nur Zufall, also Chance, Zufall ist eigentlich ein blöd, auf Deutsch ist es ja doppeldeutig. Ja, egal. Wir gucken uns jetzt mal den Zufall an, dazu einen Film.
Zufall. Das unbekannte und unberechenbare Element in irgendeinem Ereignis, das keine zuweisbare Ursache hat und nicht von einem Naturgesetz oder intelligenten Verursacher bestimmt ist. Seit dem 17. Jahrhundert wird durchweg eine Methode verwendet, um den Ausgang solcher Ereignisse vorauszusagen: die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn man das auf den Ursprung des Lebens anwendet und die zufällige Entstehung von großen Biomolekülen berechnen will, so zeigt die Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie unglaublich gering die Chancen sind, dass der Zufall die Entstehung des Lebens verursacht haben könnte. Wie groß ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein einziges Protein allein durch das ziellose Zusammenspiel chemischer Verbindungen bilden konnte? Unser Ziel ist ein kleines Molekül, kleiner als ein durchschnittliches Protein, das aus 150 Aminosäuren zusammengesetzt ist, jede richtig aufgereiht, um eine gefaltete Kette zu gewährleisten.
Ja, kurze Unterbrechung, wir brauchen kurz wieder nochmal Licht und die nächste Folie bitte. Ich will die Randbedingungen des Zufallsexperiments will ich einfach nochmal aufzählen. Was ist dort gemacht worden? Das ist also, man hat dem Zufall wirklich viel zugestanden. Alle Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel und Wasserstoffatome der Erde werden dazu verwendet. Alle, um 10 hoch 41 vollständige Sätze aller 20 L-Aminosäuren zu bilden. Und das ist wirklich eine Masse Holz. Ja, also das hat man alles investiert und das sozusagen hineingetan. So, weiter. Es gibt keine zerstörerische UV-Strahlung, lehnen wir ab. Weiter. Die Aminosäure verbindet sich mit der Aminosäure einfach mal so, obwohl das Reaktionsgleichgewicht eigentlich auf der Seite der Ausgangsprodukte ist. Weiter. Es gibt auch keinen Kettenabbruch durch störende Verbindung. Also das ist sauber. Es sind nur die Aminosäuren da. Okay. Und noch eins kommt. Jetzt kommt der nächste. Genau. Und wir geben Zeit. Ne? Das geschätzte Alter der Erde, 4,6 Milliarden Jahre. Jetzt weiter mit Zufall.
Forscher haben berechnet, dass auf der frühen Erde die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Bildung bei 1 zu 10 hoch 164 lag. Das bedeutet, eine Proteinkette in richtiger Sequenz nach 100 Millionen, Billionen, 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 Billionen Fehlversuchen. Die Anzahl der Versuche, die im Durchschnitt nötig wären, um ein Protein aus 150 Aminosäuren zufällig zu bilden. Wenn die ziellose Chemie unser begehrtes Molekül in der gesamten Geschichte der Erde nicht hervorbringen kann, wie viel Zeit wäre dann dafür nötig gewesen? Um das herauszufinden, machen wir eine kleine Reise. Wir beginnen damit, eine Brücke zu bauen, die den ganzen Durchmesser des beobachtbaren Universums überspannt. Eine Entfernung von mehr als 90 Milliarden Lichtjahren. Dann platzieren wir eine Amöbe auf dem einen Ende der Brücke. Dieser einzellige Organismus soll die Brücke mit der atemberaubenden Geschwindigkeit von 30 Zentimetern pro Jahr überqueren. Los geht's. Während wir darauf warten, dass sich ein einziges Protein durch Zufall bildet, kriecht unsere Amöbe mehr als 5 Milliarden 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 Jahre einmal durch das ganze Universum und dann wieder zurück. Aber das Wettrennen hat gerade erst begonnen. Unsere Amöbe macht sich noch einmal auf den Weg, erreicht das andere Ende des Universums mit Erfolg und macht sich wieder auf den Weg nach Hause. Und immer noch ist kein einziges funktionales Protein irgendwo in Sicht. Für die nächste Reise wollen wir eine Nutzlast hinzufügen, ein einzelnes Atom. Nachdem sie ein weiteres Mal 500 Milliarden Billionen Meilen weit gekrochen ist, bringt die Amöbe ihre Ladung ans Ziel und kehrt zurück, um neue Ladung aufzunehmen. Wird sie zurückkehren, bevor sich unser Protein geformt hat? Sie wird noch 10, 20, 100, 1000 Hin- und Rückwege vollbringen können. Und immer noch gibt es kein Anzeichen eines verwendbaren Moleküls. Die Amöbe kann ihre Transporte fortführen, bis sie jedes Atom auf der Erde einmal durch das Universum transportiert hat. Dann alle Atome in unserem Sonnensystem. Und schließlich alle Planeten und Sonnen in der Milchstraße. Atom für Atom. Tatsächlich hat unsere Amöbe so viel Zeit, während wir darauf warten, dass sich ein einziges Protein selbst zusammensetzt, dass sie bei einer Geschwindigkeit von 30 Zentimetern im Jahr das ganze Universum mehr als 56 Millionen Mal über unsere Brücke transportieren könnte. So viel Zeit wäre dafür nötig, dass sich ein einziges funktionales Protein zufällig bilden kann.
Ja, also wer noch nicht wusste, was Zufall ist und wahrscheinlich, also man kann sich es eigentlich nicht vorstellen. Das ist auch wieder vollkommen. Und ich mache jetzt einfach trotzdem weiter. Stellen wir uns jetzt trotzdem gegen alle Wahrscheinlichkeit vor, dass ein funktionales Protein irgendwie dann doch entstanden wäre. Hätten wir dann damit das Leben? Nein. Denn wir hätten doch nur ein Protein, eine für sich leblose Maschine. Die einfachste lebende Zelle, die wir kennen, besitzt mehr als 300 verschiedene super funktionierende Proteine. Und Proteine sind ja noch nicht alles. Man braucht Zucker, Polysaccharide, Nukleotide, DNA, Lipide. Und all die Teile müssen am selben Ort, zur selben Zeit zusammengebracht sein. So viel Vorstellungskraft kann ich mir einfach beim besten Willen nicht aufbringen. Es geht einfach nicht. Ja. Also die Frage, die ich mir an dieser Stelle immer wieder stelle, ist, wie viele materialistische Erklärungen müssen noch scheitern, ehe wir bemerken, dass wir mit dem reinen Materialismus eben nicht alles erklären können. Wir brauchen irgendeine andere Art Erklärung. Und die Naturwissenschaften existieren eben auch nicht getrennt von all unseren anderen Vorstellungen von der Welt. Und das ist eben das Ding, ja. Deshalb kann eine solche akademische Frage wie die der Entstehung eines ersten funktionalen Proteins zu einer ganz anderen Frage führen, nämlich die Frage, könnte es einen Gott geben? Könnte es einen Gott geben, der sich all diese Komplexität ausgedacht hat? Also ich denke, diese Betrachtung, und das, wenn man das auch emotional mal auf sich wirken lässt, was man jetzt hier alles gehört hat, können jeden Menschen entweder zum allerersten Mal, also mich zum wiederholten Mal, dazu bringen, sich in einer ruhigen Stunde eine ehrliche Frage zu stellen. Gott, gibt es dich? Und wenn ja, ich möchte echt mal mit dir reden. Es wäre schade, wenn man das alles verpasst, sein ganzes Leben verpasst, ja. Und ich bin eigentlich zutiefst davon überzeugt, dass wir mehr auch darüber reden, wenn wir auch mehr mit Menschen darüber reden, einfach zumindest die Chance den Menschen in den Kopf geben, ja, ich sollte mal drüber nachdenken. Und wenn du mal dich ein Stück weit dafür öffnest, die Chance gibst mal, ja, wart ab, was passiert. Also es wird viel passieren. Seit Erschaffung der Welt wird Gottes unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen. Also wir dürfen und wir sollen unsere Vernunft nutzen. Und ich glaube, wir können nichts Schöneres machen. Und es ist einfach toll heutzutage, sich mit Naturwissenschaften zu beschäftigen, weil es lässt das Herz begeistert sein von dem, wie toll Gott ist. Das wollte ich euch mitgeben. Danke.
Vielen Dank, lieber Michael. Ich habe da gesessen und mich hat es auch wieder beeindruckt, einfach nur zu gucken, wie viele Proteine oder wie viele Aminosäuren in einem Protein drin sind und wie viel wir davon brauchen. Und das in der perfekten Abstimmung, in der perfekten Reihenfolge. Ja. Es ist schön und in mir produziert so ein Gefühl der Ehrfurcht.
Ja. Ja.
Sicher steht jeder von uns an einer anderen Stelle, wo er gerade ist und wie er weitermachen will. Deshalb für die Leute, die sich gern mit dir noch unterhalten wollen, ich glaube, du bist noch bis 2 Uhr morgens hier. Ihr dürft also gern mit Michael noch ein bisschen reden, ist ein ganz passabler und netter Mann, ich kenne ihn so, mit dem lässt sich's gut unterhalten. Falls ihr einfach Fragen habt oder mit ihm diskutieren wollt, könnt ihr das machen. Und ansonsten steht der eine oder andere sicher an einem Punkt, wo er sagt, oh, das muss ich erst mal sacken lassen oder da belese ich mich noch mal drüber. Und es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, der so ein Stück im Herzen spürt. Vielleicht bin ich berührt und vielleicht öffne ich mich dafür, dass es einen Gott gibt, der mich geschaffen hat und den ich kennenlernen kann. Weil das ist das Erstaunliche, dass die Christen behaupten, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist, dass man nämlich Gott persönlich kennenlernen kann, dass man mit ihm eine Beziehung haben kann. Und ich stelle das meine letzte Frage für heute. Stell dir das mal vor, du hast, keiner weiß, wie lange wir leben, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Jahre. 90 Jahre, um diesen Gott, der dich geschaffen hat, persönlich kennenzulernen und ewiges Leben zu finden. Und dann ist die Chance für immer vorbei. Wäre es nicht genial, sich auf den Weg zu machen, diesen Gott kennenzulernen? Und wenn du das heute Abend willst, ich weiß, das sind nicht alle, bitte fühle dich nicht auf den Fuß getreten, wenn du das nicht bist. Ich rede einfach nur für die Leute, für die das betrifft. Lass uns einfach zusammen beten. Ich bete einfach und du sagst einfach, sitzt einfach da, hörst dir das an. Und wenn das ist, was du auch sagen würdest in deinem Herzen, dann sage einfach zum ersten Mal in deinem Leben zum Schluss Amen. Und danach machen wir Schluss. Trinken noch was Nettes, essen noch was Nettes, reden mit Michael und schauen mal, was so passiert. Okay, lass uns zusammen beten. Gott, wenn du existierst, musst du ein super intelligenter, unwahrscheinlich schlauer Gott mit enormen Fähigkeiten sein, der das, was wir können, das, was wir uns überhaupt vorstellen können, bei Weitem übertrifft. Und wenn es wahr ist, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast, der am Kreuz für uns gestorben ist, damit wir dich kennenlernen, dann bitte ich dich, dass du in mein Leben kommst. Ich mache mein Herz, soweit ich das weiß und so viel ich von dir weiß, einfach auf für dich. Und ich lade dich ein, dass du mich dorthin bringst, intellektuell, im Glauben, wo du mich haben willst. Ich mache einfach mein Herz auf heute und sage zu dir, Gott, dass wenn es dich gibt, und wenn dein Sohn Jesus Christus real ist, und wenn er wirklich von den Toten auferstanden ist, dann begegne mir. Und zieh mich nah zu dir, dass ich dich kennen kann. Amen. Amen.